Ja, ich begrüße Sie alle noch einmal ganz herzlich. Schön, dass wir miteinander diese Zeit unter Gottes Wort haben dürfen und dass dieses Wort ja nicht nur hier auf die Zionshalle begrenzt ist, sondern auch über den Internet-Livestream weit, weit darüber hinaus. Seid mir alle herzlich gegrüßet. Ja, und das, was wir gesungen haben, möchten wir doch jetzt auch noch beten, dass der Herr wirklich sein Wort belebt in unserer Mitte. Vater im Himmel, wir möchten dir noch einmal danken für diese wunderbare Einleitung, die Worte, die du dem Peter aufs Herz gelegt hast, die so zielführend waren. Und danke, dass wir jetzt einfach auch bitten dürfen, dass du uns die Augen öffnest, dass wir recht sehen, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir recht hören und vor allem unsere Herzen, dass wir verstehen. Ja, beleb dein Werk durch deinen Geist in unserer Mitte. Wir setzen unsere Hoffnung ganz allein auf deine Gnade. Amen. Ja, anhand dieses Kapitels bzw. dieser Verse, Galater Kapitel 5, Vers 16 bis 25, die Peter in der Einleitung vorgelesen hat, anhand diesen möchten wir uns heute Morgen mit dem Wandel im Geist beschäftigen. Losgelöst von diesem Kontext, wo das erwähnt wird, wird alles Mögliche in diesen Begriff Wandel im Geist hineingelegt. Man legt da hinein, das hat zu tun mit umfassender geistlicher Erkenntnis, tiefer gehende, ja, tiefgreifende Erfahrungen, mystische Erlebnisse, das ist der Wandel im Geist, bis hin zu ekstatischen Gefühlen. Aber um was geht es wirklich im Wandel des Geistes? Nun, dazu muss ich ein wenig ausholen. Der große Rahmen des Galaterbriefs bildet eine scharfe Auseinandersetzung des Apostel Paulus mit den noch jungen Gemeinden in Galatien. Galatien, das ist ein Gebiet auf dem heutigen in der heutigen Südtürkei. Falsche Lehrer aus Judäa versuchten, das von Paulus auf seiner ersten Missionsreise verkündigte Evangelium abzuändern. Sie versuchten, die frisch Bekehrten von der Gnade wegzuziehen und zurück zum Judaismus zu führen. Deren Botschaft war nicht Jesus allein, sondern Jesus und. Ja, Jesus, ja, der Jesus, den da Paulus verkündigt hat, ja, der ist schon gut. Aber aus Apostelgeschichte 15, Vers 1 wissen wir, was sie gesagt haben. Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus beweist in den ersten vier Kapiteln unmissverständlich, dass das Gesetz dich nicht retten kann. Die ganze äußerliche und rituelle, zeremonielle Gesetzlichkeit kann nichts zu deiner Rettung beitragen. Galater 2,21 sagt das sehr, messerscharf eigentlich, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Also wenn durch das Gesetz irgendetwas, das geistlichen Wert hat, das Gerechtigkeit hervorbringt, machbar wäre, dann hätte es das Kreuz nicht gebraucht. In den ersten vier Versen von Kapitel 5 zeigt dann Paulus auf, dass die Gesetzlichkeit mit der dort fünfmal erwähnten Beschneidung auch keine Heiligung hervorbringt. Also sie rettet uns nicht und sie verändert uns nicht. Dieser Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, durchs Beachten des Gesetzes irgendeinen geistlichen Fortschritt zu erzielen. Im Gegenteil, derjenige, der das tut, kehrt zurück, wie das Paulus sagt, unter die Knechtschaft des Gesetzes. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, ihr fällt aus der Gnade. Das ist Galater 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Keine äußere Handlung ist in der Lage, innere Veränderung zu bewirken. Und seht ihr, jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Galater 4, Vers 6 berichtet davon, denn Gott hat den Geist seines Sohnes wohin gesandt? In eure Herzen. Der in jedem wiedergeborenen Kind Gottes innewohnende Heilige Geist, der kann das, der kann diese Veränderung bewirken. Er gibt Kraft und er gibt auch Befähigkeit zur Veränderung, insbesondere auch zum Lieben, wie wir gleich noch sehen werden. Das bewegt Paulus zu der gewaltigen Aussage in Galater 5, Vers 14, wo es da heißt, denn das ganze Gesetz, alle 613 Gebote und Verbote, das ganze Gesetz wird in dem einen Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tja, aber wie können wir lieben? Wie können wir denn lieben und damit das Gesetz erfüllen? Wie gesagt, wir kommen später noch drauf. Liebe Geschwister, unser Lebensziel ist, dass Christus Gestalt gewinnt. Auch das berichtet Paulus in Galater 4, Vers 19. Das war das Ziel. Natürlich Errettung, aber damit ist es nicht abgeschlossen. Es geht weiter. Heiligung, dass Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Dieser Prozess, diese Heiligung, sie wird durch den Heiligen Geist bewirkt. Und so bringt Paulus in Galater 5, Vers 18 die ganze Debatte um Gesetzlichkeit, ja oder nein, auf den Punkt, wenn er sagt, wenn ihr vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Der Wandel im Geist, der hier in Galater 5, 15 in Galater 5, 16 erwähnt wird und dann am Schluss unseres Abschnitts in Vers 25, das ist wie so eine Klammer, die diesen ganzen Abschnitt zusammenhält. Dieser Wandel im Geist ist also kein besonderer, unabhängiger Einschub, so quasi, da kommt ein neues Thema in den Galaterbrief. Nein, das steht, wie wir jetzt gesehen haben, in einem engen Zusammenhang mit dem ganzen Kontext. Dieser Abschnitt ist voll Heiligen Geistes. 7-mal wird in diesen Versen der Geist erwähnt. Der Heilige Geist, er wird uns beschrieben im Vers 16 als derjenige, der uns heiligt. Im Vers 17 als derjenige, der uns befähigt, das Fleisch zu überwinden. Im Vers 18 als derjenige, der uns hilft loszukommen vom Zwang des Gesetzes und der dann in den Versen 22, Vers 23 diese wunderbare neunfache Frucht des Geistes hervorbringt. Christus hat uns zur Freiheit berufen. Aber es ist der Heilige Geist, der uns diese Freiheit bewahrt. Aus diesem Grund spricht nun Paulus einen Befehl aus. Es ist ein Befehl, es ist ein Kommando. Das ist unser erster Punkt heute Morgen, das Kommando zum Wandel im Geist, Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das kann auch übersetzt werden mit wandelt durch den Geist, das heißt in der Kraft des Geistes, das heißt regiert und befähigt und geleitet durch den Geist. Das hilft uns nun schon ein wenig weiter zu verstehen, was der Wandel im Geist ausmacht. Das Tätigkeitswort wandeln hat nun nichts mit Veränderung zu tun, wie zum Beispiel Gesinnungswandel, wo man eben anders beginnt zu denken, weil eine Veränderung stattfindet, sondern es hat zu tun mit Bewegung, es hat zu tun mit Vorwärtsgehen. Nun, wie gehen wir im Normalfall? Wie gehen wir im Normalfall? Im Normalfall gehen wir einen Schritt um den anderen, oder? Einen Schritt, das ist der Normalfall. Es gibt manche, die wollen vielleicht hüpfen, da kommt man nicht allzu weit. Es gibt manche, die rennen, die sind dann nach einer, zwei oder drei Stunden dafür erschöpft und kommen nicht weiter. Es bedeutet auch nicht, einen großartig vorbereiteten, mächtigen Sprung zu wagen auf ein höheres Plateau, dort oben dann auszuruhen. Es ist ein Prozess. Es ist nicht eine Frage des Moments, sondern hat mit beständigem Vorwärtsgehen zu tun. Und Paulus ersetzt das voraus. Es ist ein Befehl. Im Griechischen verwendet Paulus das Wort in Gegenwartsform, das heißt, es ist nicht etwas in der Vergangenheit, was abgeschlossen ist, oder etwas, was dann noch kommt. Nein, es beinhaltet das Kommando bzw. den Befehl einer anhaltenden, fortgesetzten Tätigkeit. Du sollst wandeln. Ganz konkret, das verstehen wir auch. Und wie gesagt, das ist nicht optional, sondern wird von jedem, der an den Herrn Jesus Christus gläubig ist, gefordert, wandelt im Geist. Und wie gesagt, nicht in einem Moment der besonderen Aufwühlung oder der besonderen Entscheidung oder wie auch immer, sondern beständig, Stunde um Stunde, Tag für Tag, einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt nach dem anderen. Nun fragen wir uns, ja, wie wirkt denn der Geist grundsätzlich an einem Menschen? Nun, zuerst ist es so, dass der Heilige Geist Menschen überführt, ihre eigene Verlorenheit zu erkennen und sich zum Herrn Jesus zu bekehren. Es ist der Heilige Geist, der an einem Menschenherzen das Gebet bewirkt, dass ein Mensch in die Lage kommt, ein Mensch, der immer das Gefühl hat, er hat alles unter Kontrolle, dass er einen anderen um Hilfe bittet. Der Heilige Geist, er führt es so, dass ein Mensch bittet, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens, nicht mehr ich, sondern du. Diese aufrichtige Bitte, die hört der Herr immer, immer. Das ist ein Gebet, das der Herr immer erhört. Jesu Antwort auf diese Bitte, die entnehmen wir aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12, diese wunderbare Stelle, wo es heißt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Also seine Antwort ist konkret. Er reagiert auf dieses Gebet und gibt dir das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Er tut das, indem Jesus seinen Geist in unser Herz sendet. Das ist dieses einzigartige, siebenfache Geschehen bei der Wiedergeburt. Als erstes, wir empfangen den Geist. Das ist dieses Geschenk, allein aus Gnade, ohne irgendein Verdient. Dadurch wirkt der Geist als zweites die Wiedergeburt. Das ist dieses göttliche neue Leben in uns. Ohne dieses Leben könnten wir auch nicht ewig leben. Es ist sein ewiger Geist in uns, der uns dieses neue Leben schenkt. Als drittes kommt dann die Innewohnung des Geistes. Das ist eben nicht nur ein Moment, sondern das ist die beständige Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, seine Hilfe und sein Wirken. Als viertes erleben wir die Versiegelung mit dem Geist. Das heißt, deine Errettung, deine Wiedergeburt ist sicher. Als fünftes kommt dann ein Unterpfand des Geistes hinzu. Das ist die Sicherheit, dass die anvertraute Erbe wirklich auch von Gott bewahrt wird, dass du es einmal bekommen wirst. Als Sechstes sehen wir, dass da die Salbung des Geistes in diesem Moment geschieht. Das ist nichts anderes als eine Befähigung zum Dienst. Gott rüstet seine Kinder aus mit Gaben durch den Heiligen Geist. Und zwar jeder Einzelne hat im Minimum eine Gabe zum Dienen. Und schließlich ist auch die Taufe mit dem Heiligen Geist in diesem Moment ein wichtiger Akt. Das ist die Vereinigung aller Gläubigen in den einen Leib Jesu Christi. Du gehörst zur neuen Familie Gottes. All dies wirkt der Heilige Geist in nur einem einzigen Moment. Das ist der größte und der absolut wichtigste Moment in deinem ganzen Leben. Aber damit ist sein Dienst an uns noch längst nicht abgeschlossen. Er beginnt nämlich nun, die Bibel zu erhellen. Er verändert unser Denken. Er öffnet uns den Verstand, dass wir lesen und verstehen, was da steht. Nun kann natürlich jeder die Bibel lesen, aber das Zweite kann er nicht, nämlich auf das Gelesene auch mit Gehorsam zu reagieren. Und genau das tut der Heilige Geist. Er bewegt uns sodann, Christus zu dienen, Christus zu verherrlichen, ja, und der Heilige Geist, er betet durch uns, für uns. Römer 8, 26 sagt das, mit unaussprechlichen Seufzen. Sein überaus gewaltiger Dienst ist allerdings nicht spektakulär, sondern sanft und still. Es ist ein sanfter, stiller Dienst. Es entsteht kein Lärm und keine Show und schon gar keine bizarren Verhaltensweisen. Das ist dem Heiligen Geist fremd. Wie ehren wir denn den Heiligen Geist am meisten? Indem wir immer von ihm singen, indem wir ihn immer anrufen, indem wir ihn überall in den Mittelpunkt stellen. Wir ehren den Heiligen Geist am meisten, indem wir sein Buch ehren. Die Bibel ist das Buch des Heiligen Geistes. Deshalb ist sie kraftvoll und deshalb ist sie lebendig. Nirgends hast du mit hundertprozentiger Gewissheit mehr Heiligen Geist als hier drin. Nirgends. John MacArthur hat diese Wahrheit einmal so zusammengefasst. Als Gläubige ehren wir den Heiligen Geist am meisten, wenn wir die Bibel ehren. Das heißt, sie eifrig studieren, sie sorgfältig anwenden, unser Denken mit ihren Geboten wappnen und ihre Lehre von ganzem Herzen annehmen. Der Heilige Geist hat unsere Augen geöffnet, dass wir den unermesslichen Reichtum darin erkennen. Und er macht die Wahrheit der Bibel in unserem Lebenswandel wirksam, indem er uns in das Ebenbild unseres Retters verwandelt. Wir ehren den Heiligen Geist am meisten, indem wir sein Buch ehren. Indem wir dieses Buch zu unserem Buch machen. Der Wandel im Geist, der Wandel durch den Geist heißt also in erster Linie ein Wandel im willigen Gehorsam entsprechend seines Wortes. Wir können das Wort vom Geist nicht trennen. Der Geist wirkt immer durch das Wort und er wirkt nie außerhalb dieses Rahmens. Zudem dürfen wir subjektive Gefühle nicht mit objektiver Führung des Heiligen Geistes verwechseln. Die daraus entstehende Unsicherheit und Verwirrung, dieses Hin und Her bis zu chaotischen Zuständen, das hat genau hierin seinen Ursprung, dass man subjektive Gefühle als objektive Wahrheiten darstellt. James I. Packer hat dazu einmal geschrieben, dieses Fehlverhalten beruht darauf, dass man nicht erkennt, dass unser Schöpfer seine vernunftbegabten Geschöpfe in erster Linie durch das vernünftige Verstehen und Anwenden seines geschriebenen Wortes führt. Ich habe das hier schon mal gesagt. Liebe Freunde, Gott führt uns in erster Linie, indem er dort anknüpft, was wir haben. Wir haben im Normalfall einen Verstand bekommen. Wir haben Augen bekommen, dass wir lesen, Ohren, dass wir hören. Hier knüpft der Herr an, wir sollen das lesen. Und dann verstehen, der Heilige Geist tut uns dann das Verständnis auf. Und dann, wenn ich es gelesen und verstanden habe, dann erst kann ich mich entscheiden, das will ich oder nein. Das passt mir nicht. So führt der Herr. Da ist keine Zwanghaftigkeit drin, kein Gedrängtsein im Sinne von Knechtschaft. Nein, Gott führt dich auf ganz natürliche Art und Weise. Aber gerade hierin, wenn du diesen Prozess eingehst, ist dann der Heilige Geist mächtig am Wirken. Wenn du im Geist wandelst, dann wandelst du in den Wegen, die der Geist vorgibt, und diese findest du allein in der Schrift. Und diese sind objektiv, die sind unabhängig von deinem Zustand, von deinen Gefühlen, von deinen Umständen, die sind objektiv. Einen Beweis dafür finden wir in der Bibel selber. Wenn wir Epheser 5, 18 mit Kolosser 3, Vers 16 vergleichen. In Epheser 5, Vers 18 bis 19 sagt Paulus, spricht dort einen Befehl aus, werdet voll Geistes. Also wir sehen, wir sollen mit dem Geist wandeln, aber hier werdet voll Geistes. Und dann Vers 19, redet zusammen zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Das ist die eine Seite. Also, wir sollen voll Geistes werden und das hat herrliche Auswirkungen. Wir reden zueinander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Lieder, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und jetzt beachten wir mal Kolosser. Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Das ist eine Parallelstelle. Dort kommt ein anderer Befehl des Paulus. Dort heißt es, Kolosser 3, 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Und jetzt hören wir gut zu. Lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wir sehen, werdet voll Geistes. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das heißt, erfüllt euch mit der Bibel. Und wir sehen bei beiden in Epheser und Kolosser genau dieselben Auswirkungen. Mit Heiligem Geist erfüllt zu sein, hat also exakt die gleichen Auswirkungen wie vom Wort Gottes erfüllt zu sein. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist nicht irgendwie etwas, das wir nicht fassen können, sondern es ist ganz real, das ist ganz praktisch und es ist so einfach, dass wir es verstehen können. Liebe Geschwister, der Heilige Geist wirkt nie in ein Vakuum. Das heißt, ja, zuerst musst du mal richtig alles loslassen, dich frei machen, dich öffnen. Das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist wahr. Er knüpft dort an dem, was du weißt. Und je mehr du weißt, desto mehr hast du Fülle. Er knüpft in erster Linie, wie gesagt, an der Bibel an. Die Bibel ist das Buch des Heiligen Geistes. 2. Petrus 1, 21 sagt, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das ist nicht irgendwie zusammengekommen. Es war der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist hat über der Inspiration des Wortes gewacht. Der Heilige Geist verwendet dann auch das Mittel des persönlichen Gebets. Judas 1,20, da heißt es, betet im Heiligen Geist. Damit verbunden die Anbetung. Was sagt Jesus der Frau, der Samariterin am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 2? Denn Vater, sollen wir im Geist und in der Wahrheit anbeten? Und auch die Gemeinschaft mit anderen Bibelgläubigen. Das benutzt der Heilige Geist. Denn unsere Gemeinschaft, sagt Philipper 2, Vers 1, ist eine Gemeinschaft des Geistes. Gemeinschaft des Geistes. Liebe Geschwister, in der Weise, wie du vom Wort Gottes erfüllt bist, in der Weise kann dich der Heilige Geist im Verständnis erleuchten und leiten. Es ist nicht so, dass du ohne Kenntnis des Wortes Gottes auf einmal einen prophetischen Abriss bis zum Ende vor dir siehst. Aber wenn du das AT kennst, das NT kennst, hier unterwegs bist, dann kann dir der Herr in der Stille mal die eine oder andere Verbindung aufzeigen und dein Verständnis erweitern. Dort greift er an, dort knüpft er an. Das Wort erfüllt dein Leben, wenn du mit dem Worte Gottes dich auseinandersetzt. Dieses Wort hat Kraft, es ist lebendig, es beginnt dein Verhalten zu verändern. Das Wort unterweist dich auf dem Weg. Ist ja so schön, was der Psalmist sagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja, wenn ich vorangehe, dann brauche ich eben Licht und dieses Licht ist hier. Gleichzeitig sehen wir, wir sollen mit dem Geist wandeln. Gleichzeitig sehen wir, dass der Geist uns durch das Wort Licht gibt. Eine herrliche Verbindung. Alles in der Zentralität des Wortes Gottes. All dies geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so wandelst du im Geist. Da ist nichts Ekstatisches. Da ist nichts Mystisches dabei. Nichts Außerordentliches. Nichts Gefühlsvolles. Nachdem wir uns vielleicht gerne ausstrecken. Aber der Bibel Licher Weg ist anders. Der Wandel im Geist ist, wie ich das schon gesagt habe, ein lang andauernder Prozess in Gehorsam und in Unterordnung unter das Wort. Einen Schritt um den anderen. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Das ist der Wandel im Geist. Bei deiner Bekehrung wurdest du der Stellung nach schon ein Heiliger. Also, wenn ein Mensch sich bekehrt und morgen stirbt er, dann wird er von Gott als Heiliger empfangen. Das ist gewaltig. Nun gilt es aber, dieser gewaltigen Stellung entsprechend zu leben. Das ist Heiligung und das hat Auswirkungen. Und Paulus verheißt hier, wenn du im Geist wandelst, dann wirst du die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Dieser Vers, er entlarvt den Irrtum der Gesetzeslehrer, die behaupten, ohne Druck des Gesetzes, also in dieser Freiheit der Gnade, da fallen die Menschen in Sünde. Was für ein Irrtum. Es ist der Wandel im Geist, der dich in die Lage versetzt, zu überwinden. Mit der Lust des Fleisches hier in unserem Text in Galater 5, Vers 16 ist die Begierde unsere sündige menschliche Natur gemeint. Liebe Freunde, mein Körper, dein Körper, der ist nicht sündig. Der ist nicht sündig. Der ist neutral. Dein Mund ist das Werkzeug, um deine Gedanken, die du im Herzen hast, auszusprechen. Mal loben, mal fluchen. Die gleiche Hand, die stützen kann, die kann auch töten. Sie tut nur das, was mein Herz über Gedanken, Gefühle, Wünsche, Willen zur Tat bringt. Nun ist der Empfang des Heiligen Geistes bei der Bekehrung keine Garantie für ein siegreiches Leben. Erst wenn du im Geist wandelst, hast du die Verheißung. Das ist der einzige Weg, den sündigen Leidenschaften nicht zu erliegen. Und du hast eine Garantie. Der griechische Ausdruck "ume", der hinter diesem Wort, das hier einfach wiedergegeben wird, ihr werdet die Lust des Geistes nicht vollbringen. Hinter diesem "nicht" stehen im Griechischen zwei Worte, die eine Verneinung mit sich tragen. Es bedeutet eigentlich "nein, niemals" oder "nie und nimmer". Es ist der stärkstmögliche grammatikalische Ausdruck, um die Unmöglichkeit der Sache hervorzuheben, die verneint wird. Vergiss es, das ist nicht möglich. Also, wenn du im Geist wandelst, so wie ich das vorher dargelegt habe, dann wirst du unmöglich die Lust des Fleisches vollbringen. Nun ist das aber einfacher gesagt als getan, oder? Denn die Möglichkeit, die Lust des Fleisches zu vollbringen, ist leider im Leben eines jeden Christen unbequeme Realität. Jeder Christ ist zu jeder Zeit, zu jeder Sünde fähig. Und der Apostel Johannes sagt, wenn jemand sagt, dass er keine Sünde hat, der ist ein Lügner. Deshalb folgt nach dem Kommando von Paulus das Eingeständnis, dass wir uns in einer Auseinandersetzung befinden. Das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen, der Konflikt beim Wandel im Geist. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Der Geist und das Fleisch, sie haben unterschiedlichen Appetit. Das Fleisch richtet sich mit seinen Gelüsten gegen all das, was der Geist will. Paulus nimmt hier übrigens keine Wertung vor, so dass man von zwei gleichwertigen Kontrahenten ausgehen könnte. Aus dem vorangegangenen Vers wissen wir, dass der Geist unendlich überlegen ist. Bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt erhalten wir zwar eine absolut neue Natur, aber gleichzeitig bleibt auch diese alte Natur, das heißt die Veranlagung zum Sündigen, in uns bestehen. Paulus spricht von diesem Konflikt an der bekannten Stelle in Römer 7, ich lese jetzt da nur 22 bis 23, wo er diesen Konflikt beschreibt, und da spricht er von seinem eigenen Leben, nicht von etwas Fiktivem. Er sagt, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ja, das ist der neue Geist. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Die alte fleischliche Natur, sie ist das Erbteil Adams, die wir bei der Geburt erhalten. Die neue geistliche Natur, sie ist das Erbteil Gottes, das wir bei der Wiedergeburt erhalten. Die alte Natur ist sündig und strebt dem Bösen zu. Die neue Natur ist heilig und strebt dem Guten zu. Und so hat jeder Wiedergeborene die Fähigkeit, der Sünde oder dem eigenen Ich zu dienen oder der Gerechtigkeit und dem lebendigen Gott. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns alle. Diesen Kampf kannst du nicht durch eigene Kraft und auch nicht durch deinen eigenen Willen gewinnen. Der Ausweg aus diesem Konflikt ist auch nicht, das Gesetz zu halten. Die Lösung ist, sich vom Geist leiten zu lassen, wie wir das vorhin ausführlich besprochen haben. Der Geist heiligt, das Gesetz kann das nicht. Der Geist kann dein Leben verändern, das Gesetz kann das nicht. Und das bringt Paulus zur Schlussfolgerung hier in unserem Text in Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, das heißt nicht irgendwie so unwillkürlich, so, nein, ganz konkret, ganz bewusst, ganz willentlich, dass wir uns diesem Wort aussetzen. Und wenn wir uns dann leiten lassen, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Entscheide dich doch heute Morgen, vielleicht ganz neu oder vielleicht erstmalig dafür. Das ist nicht ein Mittelweg zwischen Fleischeslust und Gesetzesgehorsam, sondern es ist ein absolut neuer Weg, ein Weg, der allen anderen weit überlegen ist. Liebe Freunde, ein gottgefälliges Leben kann niemals durch das Gesetz, niemals durch das Fleisch, sondern nur durch den Geist Gottes gelebt werden. Nun stellt sich jetzt der eine oder die andere vielleicht die Frage, ja, wie kann ich denn erkennen, ob ich vom Geist oder vom Fleisch geleitet werde? Wir haben ja vorher gesagt, die Gefühle und die Erfahrungen, die können wir mal außen vor lassen. Damit wir wissen, wann das Fleisch herrscht oder wann der Geist Gottes herrscht, führt uns Paulus diesen Unterschied sehr drastisch hier in unserem Text vor Augen. Er verwendet dazu das Stilmittel des Kontrasts. Das ist der dritte Punkt heute Morgen. Der Kontrast im Wandel des Geistes oder der Kontrast zum Wandel im Geist. Er beginnt und sagt, Galater 5,19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Das sind die Handlungen des unerlösten Menschen unter dem Gesetz. Sie sind mit Aufwand verbunden und deshalb verwendet Paulus dieses Wort Werke. Das heißt, da muss was geschehen, da muss ich selber etwas bringen, tun. Sie sind offenbar, das heißt, sie sind leicht zu erkennen. Sie sind offensichtlich und das hat auch einen Unterton von schamlos und unverfroren. Die Werke des Fleisches werden von Paulus hier im Griechischen und auch im Deutschen natürlich in der Mehrzahlform erwähnt. Es sind viele davon. Und die nachfolgende Liste ist keine abschließende Aufzählung. Sie zeigt nur die gröbsten. Es sind die Auswirkungen der natürlichen menschlichen Neigungen und Begierden. Es sind allesamt üble Taten und Handlungen. Der unerlöste Mensch gibt sich ihnen hin. Mal verschuldigt er sich auf diesem Gebiet, mal auf jenem. Nicht alles wird gleichzeitig getan, nicht jeder tut sie immer gleichzeitig, aber häufig gehen sie Hand in Hand. Vielleicht gibt es da jetzt auch Menschen, die sich noch nie an solchen Dingen schuldig gemacht haben, denn sie sind derartig stolz in ihren Herzen, dass sie sich nicht auf dieses Niveau herunterlassen. Das ist dann das super fromme und selbstgerechte Fleisch. Die Auflistung der Werke des Fleisches kann wie folgt geschehen. Es gibt die sexuellen Sünden, die religiösen Sünden, die sozialen Sünden und, ich sag's mal so, die Sünden gegen das normale Leben. Als erstes sagt hier Paulus in Galater 5,19, er führt da die sexuellen Sünden an. Sie beschädigen in erster Linie die Beziehung zu sich selbst. Sein ganzes Menschsein. Ja, man fragt sich, ja, was hat das für Auswirkungen auf mich? Wieso soll das in erster Linie mich beschädigen? Wieso ist das so? Paulus gibt die Antwort in 1. Korinther 6, Vers 18. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, der sündigt an seinem eigenen Leib. Alle deine Sinne sind darin involviert. Es betrifft dich ganz persönlich und es hat auf dich selber die allerverheerendsten Auswirkungen. Das erste wird Ehebruch genannt. Das ist jegliche sexuelle Betätigung eines verheirateten Menschen außerhalb seiner ehelichen Gemeinschaft, die aus einem Mann und einer Frau besteht. Unzucht oder Hurerei heißt auf Griechisch Porneia. Von hier stammt das Wort Pornografie von Porneia Graphe, das heißt eigentlich unzüchtiges Schreiben oder eben unzüchtiges Sehen. Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff das Verhältnis zu einer Prostituierten. Er deckt aber darüber hinaus die ganze Bandbreite sexueller Aktivitäten eines unverheirateten Menschen ab. Unreinheit bedeutet hier moralische Unsauberkeit und beinhaltet jegliche Art von sexuellem Fehlverhalten und widernatürlicher Sexualität, die sich von der Hurerei unterscheidet. Und zwar nicht nur in den Taten, sondern auch in den Worten und in den Gedanken. Das griechische Wort für Unreinheit, das wurde damals für Eiter an einer Wunde verwendet. Und das zeigt, wie abstoßend
Unreinheit ist. Zügellosigkeit kann mit Ausschweifung oder Wollust wiedergegeben werden. Es beinhaltet jede Art von extremen Perversionen, die unverschämt zur Schau gestellt werden. Der Betreffende tut, wonach er gerade Lust hat, was die anderen denken, ist ihm völlig egal. Völlig egal. Ich denke da immer wieder an die im August stattfindende Street Parade. Ich sage eher, das ist die Meat Parade, die Fleischparade. Genau das, Zügellosigkeit, darf man heute gar nicht mehr öffentlich erwähnen, weil sonst ist man ja intolerant. Ja, wir lassen sie schon stehen, aber wir haben deswegen eine klare Meinung. Extreme Perversion, die unverschämt zur Schau gestellt wird. In der Antike, liebe Freunde, in der Antike waren vor- und außerehelichen Beziehungen überhaupt nichts anstößig, im Gegenteil sogar ganz allgemein üblich. In der Antike wurde der Geschlechtstrieb als etwas betrachtet, was man befriedigen, aber keineswegs unter Kontrolle bringen musste. Gibt nichts Neues unter der Sonne, oder? Nun, der zweite Teil der Werke des Fleisches betrifft, ich sag's mal mit meinen Worten, religiöse Sünden. Sie beschädigen die Beziehung zu Gott. Da ist als erstes Götzendienst aufgeführt. Das war damals Anbetung von heidnischen Göttern. Anstelle des Schöpfers wurden Geschöpfe verehrt. Manch einer denkt nun bei Götzen an eine Statue aus Holz, Stein oder Metall, vor der sich die Heiden niederwerfen. Aber das Konzept des Götzendienstes ist viel weitreichender und viel persönlicher als das. Ein Götze ist alles neben oder über Gott, von dem wir Freude, Erfüllung oder Sicherheit erwarten. Bildlich gesprochen ist ein Götze also alles neben Gott, auf das wir unser Vertrauen setzen, das uns motiviert, das uns beherrscht, dem wir vertrauen, das wir fürchten oder dem wir dienen. Kurz gefasst ist ein Götze alles, was wir mehr als Gott lieben oder anstreben. Auf diese Weise können wir verstehen, wie aus ansonsten legitimen Wünschen und guten Dingen sündige Götzen entstehen können. Zauberei oder Magie, das nächste hier in unserem Text, waren schließlich okkulte Handlungen. Im Griechischen wird hier das Wort Pharmakeia verwendet und das bedeutete damals die Anwendung von Heilmitteln. Offensichtlich wurden betäubende Substanzen missbraucht, um Menschen für ihre mystischen Rituale und tranceähnliche Anbetungen böser Mächte in Stimmung zu bringen. Ja, sind Betäubungsmittel, weil der Geist wird betäubt und da kommen die niederen Instinkte hervor. Die Werke des Fleisches, sie beschädigen nicht nur die Beziehung zu sich selbst, das war das Erste, die Beziehung zu Gott, das war das Zweite, sondern natürlich auch die Beziehung zu den Mitmenschen, das ist der dritte Teil, die sozialen Sünden. Sie beinhalten Konflikte mit anderen und stehen interessanterweise alle, auch in der Mehrzahl im griechischen Text. Alle, weil sie bleiben eben nicht alleine. Da sind viele. Es ist nicht einmal Feindschaft, sondern da ist viel Feindschaft. Das Erste, Feindschaft bedeutet jemandem grundsätzlich feindlich gesinnt zu sein. Es beinhaltet aber auch diese Feindschaft zwischen verschiedenen Menschengruppen. Streit oder Hader bedeutete ursprünglich der Kampf um Beute. Ja, was ist das? Wenn man um die Beute kämpft, dann gibt's eben Streit. Eifersucht ist das Verlangen, das zu haben, was der andere besitzt. Oder das zu haben, was mir gar nicht zusteht. Mit Zorn ist hier der Jähzorn gemeint, dieser schnell ausbrechende, heftige Wutanfall. Selbstsucht beschreibt jemanden, der in allem, was er tut, nur seinen eigenen Vorteil sieht. Egoismus, ich und nochmal ich. Ich, mein und mir. Ellbogen auf Augenhöhe vom anderen ausgefahren. Genau unsere Zeit. Selbstsucht. Das Wohl des anderen wird absichtlich ignoriert. Es ist ein selbsterhöhendes Verhalten auf Kosten anderer. Zwietracht, das nächste hier in unserem Text, ist Uneinigkeit. Es ist ein Auseinanderstreben. Und das folgt deshalb, weil man eben nicht nach dem Gleichen, nach Eintracht strebt. Das ist das Gegenteil, Zwietracht. Da lebt man sich auseinander. Parteiungen sind dann konkrete Spaltungen, die Missbilligung von Standpunkten anderer führt schließlich zur Trennung. Im Vers 21 wird Neid aufgeführt. Neid missgönnt dem anderen, was dieser hat. Es geht weniger darum, das zu besitzen, was der andere hat. Das wäre dann die Eifersucht, sondern dass der andere das überhaupt hat. Das hat aber auch mit Bitterkeit zu tun. Mord ist schließlich die extremste Form, wie die Beziehung zu einem Menschen belastet werden kann. Sie wird nämlich beendet. Schließlich listet Paulus im vierten Teil noch zwei letzte Werke des Fleisches auf. Sie sind persönliche Vergehungen, die das normale Leben geringschätzen. Essen und Trinken. Es ist nicht befriedigend, genügend zu trinken zu haben, ausreichend versorgt sein mit Essen. Es muss im Übermaß konsumiert werden. So beschreibt ja Jesus die Zeit seines Wiederkommens. Sie heiraten und lassen sich verheiraten, sie essen und trinken. Das heißt, alles im Übermaß. Trunkenheit oder Saufen, wie das hier im Text steht, ist übermäßiger, gewohnheitsmäßiger Alkoholkonsum. Dadurch wird der Mensch enthemmt und er erniedrigt sich. Gelage bzw. Völlerei, das zweite, ist zügelloses Fressen und Herumhängen. Das waren wilde Partys mit allen möglichen Begleiterscheinungen. Paulus beschließt diese abstoßende Liste mit dem lapidaren Ausdruck und dergleichen. Das heißt, da gibt's noch viel, viel mehr. Da gibt's noch viel, viel mehr. Und dann folgt die ernste zusammenfassende Warnung, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die solche Dinge tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Paulus hat den Galater offensichtlich schon zuvor, wie es hier im Text sagt, das heißt, bei seinem ersten Besuch klar gemacht, wovon die Werke des Fleisches zeugen. Sie zeigen, du bist nicht errettet. Ein Mensch, der diese Dinge tut, der sie regelmäßig tut, der sie gewohnheitsmäßig tut, dieser Mensch wird das Reich Gottes nicht erben. Seine Zukunft ist die ewige Trennung von Gott. Das ist die Hölle. Wie hilft denn in einem solchen Leben das Gesetz? Ja, es hilft gar nichts. Das Gesetz gibt keine Kraft, diesen Lebenswandel anhaltend zu überwinden. Nun verliert selbstverständlich ein Christ, der in einem dieser 18 Punkte gefallen ist, seine Rettung nicht. Unser Heil, unsere Wiedergeburt ist absolut sicher in Gott. Aber wenn jemand als Christ sich anhaltend darin verstrickt, dann muss er sich sein Christsein ernstlich in Frage stellen lassen. Liebe Geschwister, die Tatsache, dass ein Christ nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade ist, das ist gleichzeitig auch kein Freipass zum Sündigen. Auch dagegen wehrt sich Paulus. Im Gegensatz geht es nun auch nicht, ein perfektes, sündloses zu leben. Das haben wir gesehen, das geht auch nicht. Sondern es geht um die generelle Ausrichtung deines Lebens. Und damit sind wir alle gefordert, uns im Lichte dieses Wortes zu prüfen, wo stehen wir, wo stehst du, wo stehe ich. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, das Gesetz zu erfüllen, das Fleisch zu überwinden. Und das zeigt sich, und hier sehen wir den Kontrast,
in seiner wunderbaren Frucht. Seht ihr, wie das speziell ist, wenn man diese neunfache Frucht aus dem Kontext rausreißt und einfach mal schön miteinander bespricht? Na klar ist es die Wahrheit, dass der Geist das wirkt. Aber erst im Kontext sehen wir, worin diese Frucht besteht, in ihrer einzigartigen Andersartigkeit zum Werk des Fleisches. Während man bei den Werken des Fleisches sich vielleicht entscheidet, okay, also heute betrinke ich mich, morgen mache ich mal richtig Streit und übermorgen, ja, da gehe ich mal unzüchtig unterwegs. Die Frucht des Geistes ist totaler Kontrast, da kann man sich nicht entscheiden. Also heute, da übe ich mal Liebe, ja, und morgen, dann bin ich da mal freundlich. Das geht nicht. Die Frucht des Geistes ist eine. Es sind viele Werke des Fleisches, aber nur eine Frucht des Geistes. Sie kann nicht geteilt werden. Das ist alles untrennbar miteinander verbunden. Deshalb kann man sie auch nicht kategorisieren. Sie sind nämlich immer gleichzeitig wirksam. Im Kontrast zu den Werken des Fleisches ist die Frucht des Geistes keine Handlung, sondern geistgewirktes Verhaltensmuster, aus denen dann natürlich auch selbstverständlich gerechte Taten hervorgehen, die unseren Herrn ehren. Und bitte beachtet, es ist eine lebendige, innere Frucht, kein totes äußeres Werk. Dieser Kontrast, tot, äußerlich, alle sehen's. Und lebendig, hier das Werk des Fleisches und lebendig in unserem Innern, Frucht des Geistes. Wir können sie nicht wirken, es ist der Heilige Geist, der das im Leben eines jeden Christen tut. Und wie er das tut. Die Frucht des Geistes wächst in jedem wiedergeborenen Christen heran. Deshalb sollte ein Christ, der nach 10 Jahren unterwegs sein, ja, da sollte man diese Frucht des Geistes sehen. Aber nach 20 Jahren, das Natürliche wäre, dass diese Frucht gereift ist. Also der müsste noch lieber sein, noch sanftmütiger, noch freundlicher. Und wenn er 30 Jahre unterwegs ist, wenn er 40 Jahre ist, ah, das sind die Leute, ja, mit denen will man zusammen sein. Das sind die herrlichsten Leute. Das ist das Normale, dass dieser Prozess, den die Schrift hier zeigt. Und bitte beachtet, es ist eine lebendige Frucht. Sie lebt. Das ist nicht ein einmaliger Moment, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich sie, die Neun. Ha, alle da. Nein, das geht weiter, Schritt für Schritt. Jeden Tag aufs Neue wächst das heran. Und damit eine Frucht wächst, braucht sie Pflege. Pflege des Wortes Gottes. Die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus in Matthäus 7, um Vers 16 herum, jeder gute Baum bringt gute Früchte. Ja, wenn ich jetzt eine Hortensiasame lege, da wird eine Hortensie rauskommen. Was nützt es, wenn ich sage, so, jetzt wachs mal, jetzt komm mal raus? Nix. Du kannst den Baum anflehen und machen, wie er will. Der bringt von sich aus zu seiner Zeit gute Frucht. Wir alle, wir hätten gerne so subito, so unsere Gesellschaft ist ja so, ich sehe heute ein gut tolles Angebot, das will ich haben und morgen muss es bei mir schon im Haus installiert sein, oder? Das ist diese Subito-Gesellschaft. Aber beim Heiligen Geist ist das anders. Wenn die erste Freude der Wiedergeburt vorbei ist und so das richtige Leben anfängt, in der Nachfolge des Herrn Höhen und Tiefen, Stürme und Sonnenschein, dann wirkt der Geist wie ein Apfelbaum nach seiner ersten vollen Blüte still an vielen Früchten. Da ist das erste, sehen wir, die Liebe. Diese hingebungsvolle Liebe ist die Grundlage alles Seins. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 13, die Liebe ist das Größte. Wenn du alle hast, alle Fähigkeiten, alle Sprachen und, aber keine Liebe, dann bist du nichts.
Nichts. Zero, nothing, nada. Das sind nicht meine Worte. Paulus sagt das 1. Korinther 13. Dann das zweite, Freude. Diese innere Ruhen über Erlösung und Vergebung, unabhängig von den äußeren Umständen. Das darf nicht verwechselt werden mit Glück. Glücklich zu sein, das ist ein freudiger Ausdruck über gelungene, gute äußere Umstände. Ich bin glücklich verheiratet, ich bin glücklich an meinem Wohnort, ich bin glücklich an meiner Arbeitsstelle. Das sind die äußeren Umstände, aber diese Freude ist was anderes. Das ist dieses innere Ruhen über Erlösung und Vergebung. Friede ist innere Gelassenheit und Zufriedenheit, dass Gott mit uns zum Ziel kommt, wie es auch ist. Ich darf ruhen, Gott hat es unter Kontrolle. Wo sehen wir das so krass? Auf dem See Genezareth, der Sturm. Und Jesus schläft im völligen Frieden. Und das Boot war wirklich dran zu kentern, abzusaufen. Und Jesus schläft. Er war in diesem Frieden. Langmut wird hier erwähnt. Langmut oder Geduld, das ist Standhaftigkeit im Ertragen anderer und auch Provokationen auszuhalten. Das heißt langanhaltender Mut. Es braucht Mut, wenn dir einer mal so richtig frech kommt, dass du einfach in der Ruhe bleibst und dem mal zuhörst und denkst, ja, vielleicht hat er ja sogar ein bisschen recht. Langmut, Freundlichkeit ist das Anteilnehmen der Fragen an den Bedürfnissen anderer. Güte ist Gerechtigkeit mit Liebe, dass man den anderen, egal wie er ist und was er tut, ob er es verdient oder nicht verdient hat, dass wir ihm Gutes erweisen. Treue ist Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit gegen andere. Also ein treuer Mensch ist jemand, auf den du dich verlassen kannst. Der hat mir das zugesagt, der kommt. Der hat mir das versprochen, mir zu schicken, der schickt es mir. Sanftmut schließlich ist Rücksicht und Zurückhaltung gegen anderen. Und die Selbstbeherrschung hat mit Disziplin oder auch Keuschheit und Enthaltsamkeit zu tun. In unserem Textzusammenhang ganz bestimmt auch mit der Zügelung der fleischlichen Begierden. Liebe Geschwister, ist diese Frucht mit neuen Auswirkungen in deinem, in meinem Leben erkennbar? Wenn unser Leben von diesem inneren Verhalten geprägt ist, dann bestätigt Paulus in Vers 23 schon fast ironisch, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Warum? Weil sie allesamt Charaktereigenschaften Gottes sind. Das Gesetz kann ja nicht gegen Gott sein. Und sie wurden in Vollkommenheit ausgelebt von dem geisterfülltesten Menschen, der je auf Erden war. Das war der Herr Jesus Christus. Er war all das. Er war die Liebe in Vollkommenheit. In Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung. Was hat er für ein Leben uns vorgelebt? Und so hat Jesus das Gesetz erfüllt, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, wie das Galater 4, Vers 5 sagt. Frei vom Gesetz bedeutet nun keineswegs Gesetzlosigkeit, sondern anstelle der Gesetzesherrschaft tritt Geistesherrschaft. Es ist das Gesetz des Christus, wie das Paulus in Galater 6, Vers 2 erwähnt, das durch den Geist des Christus, Römer 8, Vers 9, lebendig macht. Beachten wir schließlich, dass wir auch durch das ganze Neue Testament immer wieder aufgefordert werden, genau so zu leben, in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also einerseits wird das gefordert, andererseits sehen wir können das nicht und der Geist selber, er wirkt das in uns. Wir können diese Forderung nur erfüllen, wenn wir im Geist wandeln. Schließlich ist da auch noch die unausgesprochene Frage, wie soll denn ein Christ mit seiner alten Natur umgehen, die solch schreckliche Taten und Sünden hervorbringt? Das ist unser vierter und letzter Punkt. Ja, wir müssen dann zum Punkt kommen. Heute ist ja Tag des offenen Grills. Ihr könnt ja bis Abend um 8 Uhr bleiben. Machen wir den vierten auch noch zum Schluss. Das ist unser vierter, letzter Punkt. Es ist eigentlich Und da sehen wir so diese Schönheit des Textes. Hier fasst Paulus das ganze Thema zusammen. Das ist die Konsequenz des Wandels im Geist. Galater 5, 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Muss ich nun täglich mein Fleisch kreuzigen lassen? Oh nein, das hat nichts mit Selbstkasteiung des Körpers zu tun. Der kann ja nichts dafür, haben wir ja vorher schon besprochen. Der ist neutral. Es geht um die innere Natur. Jesus hat am Kreuz die Herrschaft des Gesetzes, des Fleisches, ein für allemal gebrochen. Hier am Kreuz auf Golgatha ist es geschehen. Dort ist für jeden, der glaubt, stellvertretend sein Fleisch, seine sündige Natur gekreuzigt worden. Das ist ein abgeschlossener in der Vorgang in der Vergangenheit, der Auswirkungen bis in unsere Gegenwart hat. Nämlich, es ist die Quelle unseres tagtäglichen Sieges über das Fleisch. Ein für alle Mal. Und nun leben wir im Geist. Und deshalb fordert uns Paulus noch einmal auf in Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Beziehungsweise, wenn wir durch den Geist Leben haben, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln. Hier verwendet der Apostel für Wandel ein anderes griechisches Wort und das ist mehr ein militärischer Begriff, der sagt, wir sollen in einer Reihe oder in einer Kolonne bleiben. Und das betont den letzten Aspekt des Wandels im Geist, nämlich Gemeinschaft miteinander, einer um den anderen. Einer um den anderen. Ja, ich komme zum Schluss. Was musst du tun, damit die Frucht des Geistes in deinem Leben wächst? Was musst du tun? Wandeln im Geist. Dieses Leben im Geist, durch den Geist, ist dem Leben im Fleisch, dem Leben im Gesetz unendlich überlegen. Wandeln im Geist bedeutet tagtäglich Herz, Gefühle, Wünsche, Wille und Taten dem Herrn zu unterordnen, dem Wort zu unterordnen und dann vorwärts zu gehen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Wandeln im Geist bedeutet letztendlich, Jesus zu kennen, Jesus zu lieben, Jesus nachzufolgen und das alles aufgrund des Wortes Gottes. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, lebendiges Wort. Ich danke dir, dass du so ernstlich auch zu meinem Herzen geredet hast in der Vorbereitung und dass du zu uns allen auch diese Worte vorhältst. Wir sollen im Geist wandeln. Es ist ein Befehl. Ja, wir befinden uns alle in diesem Konflikt. Aber du hilfst uns zu überwinden, dein Geist in uns. Du hilfst uns, dran zu bleiben. Du erweiterst uns das Verständnis durch dein wunderbares Wort. Hilf uns, all das, was wir gehört haben, was wir für wahr in unserem Leben angenommen haben, dass wir es umsetzen, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Gehe du mit uns, Herr. Wir brauchen dich auf diesem Weg dir nach. Bewahre uns vor all dem Falschen. Bewahre uns vor all dem Fleischlichen und halte uns treu auf dem Weg dir nach. Wirke du durch deinen Geist in unseren Herzen. Wir geben dir die Ehre. Amen.